Der Mann, der das Buch, das Lied geschrieben hat, John Newton, war früher mal ein Sklaventreiber, Sklavenhändler und kam aber zum Glauben an Jesus Christus und hat dann ein etwas anderes Leben geführt als davor, wie man sich vorstellen kann. Ja, der Willi hat mich da irgendwann kurz vor Weihnachten angerufen und als er das gemacht hat und gefragt hat, da habe ich in der Zeit gerade einige Kapitel aus dem Hebräerbrief gelesen und da fiel mir ein Vers auf und ich wusste auch, dass es mindestens nochmal einen Vers gibt, in dem das gleiche Wort vorkommt. Und so habe ich da mal nachgeschaut, festgestellt, dass es insgesamt 3 Verse sind, die so anfangen. Und alle 3 sind im Hebräerbrief. Und deswegen die Überschrift heute, 3 Dinge, die unmöglich sind. Viele Leute nutzen ja Silvester dazu, um ans Jahr zurückzudenken. Auch im alten Israel gab es so Zeiten, an denen man zurückgedacht hat. Allerdings haben die nicht so sehr an das letzte Jahr gedacht, als dass sie gedacht haben an den Auszug aus Ägypten und den Einzug in dem Land Kanaan. Das war das große Datum für die Israeliten. Deswegen wurde ja auch das Passa gefeiert, das wir jetzt mehr oder weniger an Ostern feiern. Aber viele haben vergessen im Laufe der Jahre, wie das wirklich gewesen ist, als sie da in das Land gekommen sind. Sie sind an ein Land gekommen mit furchtbarsten Göttern. Bis hin zu Menschenopfer, das war durchaus üblich. Im Alten Testament wird da auch noch so eine Geschichte erzählt von den Moabitern im 2. Königebuch, Kapitel 3, Vers 27. Dass jemand seinen eigenen Sohn opfert und da versucht, das Wohlwollen der Götter damit zu bekommen. Vieles von dem, was da berichtet wird im Alten Testament, ist natürlich fremd für uns, weil wir in einer vollkommen anderen Welt leben und weil wir das auch nicht unbedingt so in unserem Land beobachten können. Doch der israelische Opferdienst, von dem im Alten Testament gesprochen wird, vor allen Dingen in den Büchern Mose, der wurde aufgebaut unter anderem auch als Gegensatz zu dem Götzendienst der heidnischen Welt. Wieso gab es das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bibel ganz durchgelesen habt. Wenn ihr sie durchgelesen habt und an diese Stellen kam, wo da die ganzen Gesetze sind über das, was man tun soll und nicht tun soll und das Opfer, das man dann bringen soll und jenes Opfer, das man zum anderen Zeitpunkt bringen soll und das alles, da stellt man sich überhaupt die Frage, warum eigentlich? Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist, mir ist es natürlich so gegangen, wenn man das durchliest. Es gab einen Grund dafür. Und der Hauptgrund dafür ist der gewesen, dass dadurch dargestellt werden sollte, dass die Sünde keine Bagatelle ist, dass man nicht einfach so drüber weggehen kann. Im Gegenteil, wie die Bibel deutlich macht, ist es so, dass die Sünde uns von Gott trennt und dass das Ende der Tod ist. Nicht nur der Tod, den wir hier alle erleben, sondern der ewige Tod. Damit fängt eigentlich die Bibel an. Bereits im 2. Kapitel. Da gibt Gott Adam und Eva einen Hinweis und er sagt, er hat ihnen nicht nur diesen Garten Eden gegeben, von dem viele sprechen, von dem Paradies, sondern er hat dazu gesetzt, bei diesem einen Garten, bei dem einen Baum im Garten, da dürft ihr die Früchte nicht essen. Und, heißt der Nachsatz, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr Todes sterben. Nun denkt wahrscheinlich mancher, naja, ist ja nicht so gekommen, die haben ja noch eine ganze Zeit lang weitergelebt, einige hundert Jahre oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau wie viel, aber sieht nicht so aus. Aber darum ging es auch nicht. Es ging nicht so sehr um den leiblichen Tod, es ging um den ewigen Tod. Und dieser ewige Tod kann nur überwunden werden durch einen stellvertretenden Tod anderer. Und das ist der Grund und das ist das, was die Opfer darstellen sollten. Der ganze Opferdienst ist darauf aufgebaut. Da wurde Tag für Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr zelebriert, immer und immer wieder. Wenn man sich das mal bei Salomo anschaut, wie viele Tiere daran glauben müssten, das ist ziemlich erschütternd, zumindest für die Leute heute, die so große Probleme damit haben, irgendeinem Tier etwas zu Leid zu tun. Das Interessanteste davon ist aber, dass niemand von diesem Opferdienst ausgeschlossen war. Auch nicht die Allerheiligsten, auch noch nicht die obersten Leute vom religiösen Establishment, auch nicht der Hohepriester. Jeder musste Opfer bringen. Und beim Hohepriester heißt es direkt, er hat nicht nur für sich selbst Opfer gebracht, sondern auch für das Volk. Irgendwie, wenn man das so sieht, dass es wirklich Jahr für Jahr, ein ganzes Leben lang, jeden Tag, jede Woche so etwas durchgeführt wird, dann ist es irgendwie frustrierend. Irgendwie hat man den Eindruck, etwas stimmt da nicht. Irgendetwas ist unverständlich. Und das ist die Tatsache, auf die der Schreiber des Hebräerbriefs eingeht. Und deswegen zum ersten Mal, wo mir dieses unmöglich aufgefallen ist. Im 10. Kapitel, im 4. Vers, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Irgendwie ein seltsamer Satz. Ein seltsamer Satz, weil ja im Alten Testament diese ganzen Opferdienste angeordnet waren. Es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Viele verzweifeln daran, dass das unmöglich ist. Viele Leute sind davon überzeugt, dass es für ihr Leben letztendlich keinen Ausweg gibt, dass die Sünde zu groß ist. Vor allen Dingen Leute, die zu lange warten, um sich bewusst für Jesus Christus zu entscheiden, haben damit ein ganz großes Problem. Und so stellt man sich automatisch die Frage, wenn man das alles sieht, wie ich das dargestellt habe, warum eigentlich keine Opfer? Ist es nicht etwas, was Gott geboten hat? Doch, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, aber ein Vers davon, dieses Opfer war dafür da, um an die Sünden zu erinnern. Es ist zugleich, wie er hier feststellt, ein Hinweis auf Christus. Denn Christus, wie es einige Verse davor heißt, ist vollkommen anders als dieser hohe Priester, der selbst auch für sich selber opfern muss. Ab Vers 26 sagt, Christus ist stattdessen am Ende der Zeiten erschienen, um ein für alle Mal die Sünde dadurch zu beseitigen, dass er sich selbst opferte. So wie jeder Mensch ein einziges Mal stirbt und dann vor das Gericht Gottes kommt, so hat sich auch Christus einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen zu beseitigen. Christus hat sich, und das ist eines der Hauptthemen, wenn nicht das Hauptthema des Hebräerbriefs, ein für alle Mal geopfert. Obwohl er derjenige ist, der nun als Einziger, der über diese Erde gegangen ist, dieses Opfer nicht nötig gehabt hätte. Und als Jesus, unter normalen Umständen würde ich sagen, ziemlich hochmütig, gesagt hat, wer unter euch kann mich einer Sünde zeigen? Hat keiner gesagt, ich. Hat keiner darauf geantwortet, weil sie nichts gewusst haben. An Silvester fallen einem vielleicht nicht nur die guten Sachen ein im vergangenen Jahr. Da fällt einem vielleicht auch manches ein, was falsch gelaufen ist. Dinge, die uns leid tun. Dinge, die wir irgendwie noch in Ordnung bringen wollen. Das ist sicherlich richtig, habe ich bestimmt nichts dagegen. Doch vor Gott hilft es nicht sehr viel. Es ist unmöglich, durch Gejammer, wie manche das tun, es ist unmöglich durch Selbstmitleid, es ist sogar, Entschuldigung für den Kassierer, ich weiß nicht, wer es ist, ich hoffe, ich kriege nachher nicht Prügel, es ist auch unmöglich durch Opfer. Das Alte Testament macht es sehr schön deutlich und auch das Neue. Es ist sogar unmöglich durch eine Wallfahrt irgendwo an einen heiligen Ort. Es ist unmöglich und es ist das Schlimmste von allem, durch gute Taten oder gute Vorsätze, was man ja so Ende des Jahres immer fasst, für das nächste Jahr. Wir müssen kapieren, wo wir vor Gott stehen. Und es ist, dass wir verloren sind und ohne Ausweg. Es ist unmöglich, die Sünden wegzunehmen, unterstreicht der Schreiber des Hebräerbriefes da. Das Gute ist, dass es noch ein bisschen weitergeht. Genau genommen ist der nächste Satz nicht sehr viel besser. Im 11. Kapitel, da sagt der Schreiber, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und zwar, Hebräer 11, Vers 6, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. Das ist ja, was genannt wird, das große Kapitel des Glaubens oder das große Kapitel des Vertrauens. Wie war dein Jahr? War das gekennzeichnet von Vertrauen oder war es gekennzeichnet mehr von selber planen, von selber machen, von selber rennen? Die Leute, von denen hier in Hebräer 11 gerichtet wird, da bin ich mir ziemlich sicher, die haben ihr Leben anders geplant, als es gelaufen ist. Denn wer will schon gerne Einsamkeit, wenn er nicht ein Buddhist ist oder so, oder zu viel mit Leuten zu tun hat die ganze Zeit? Wir gucken dann immer in Urlaub, wo es ein bisschen ruhig ist. Wer möchte gar Verfolgung? Da wird eine ganze Menge davon gesprochen. Das plant kein Mensch. Ich habe das immer gesagt, wenn es heißt in den Briefen des Paulus, jeder, der mit Jesus Christus lebt, muss Verfolgung leiden. Da habe ich gesagt, um alles in der Welt. Ich hoffe, dass Gott so gnädig ist, dass mir das nicht passiert. Die Leute haben das bestimmt auch nicht geplant und trotzdem mussten sie da durch. Wer plant schon Spott oder gar Tod? Auch das wird dort berichtet in diesem Kapitel des Glaubens. Ich arbeite ja unter anderem in Bangladesch und in Pakistan. Das sind Länder, in denen ein ziemliches Chaos herrscht. Vor allen Dingen in Pakistan, auch Länder, in denen Christen bedroht sind. Unsere Mitarbeiter, die den Jesus-Film zeigen in den verschiedenen Orten, die können das in Pakistan zum Beispiel kaum mehr in der Öffentlichkeit machen. Die zeigen das eben dann in Häusern und Hütten. Es ist einfach zu gefährlich mit den Taliban und den ganzen Radikalinskis dort im Land. Unsere Teams werden verprügelt. Zuweilen wird das Gerät zerstört. Aber sie machen trotzdem weiter. Sie nutzen eben andere Mittel, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und sie tun das zu Tausenden, die den Weg zu Jesus finden. Warum? Sie tun das, weil sie Jesus Christus vertrauen. Ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Sie tun es noch aus einem anderen Grund. Ich habe sie nämlich vor einiger Zeit mal gefragt. Ich habe gesagt, um alles in der Welt. Wir haben jetzt Tausende von Gemeinden gegründet. Sollen wir nicht mit der Sache aufhören und uns darauf konzentrieren, uns um die Leute zu kümmern und dass es denen etwas besser geht und so weiter. Es war für mich interessant, was für eine Antwort ich bekommen habe. Die Antwort war, nein, wir wollen jede Möglichkeit nutzen, um das Evangelium weiterzugeben, solange wir es noch können. Ich weiß, wir haben dieses Empfinden nicht, weil es uns ziemlich gut geht, auch als Christen. Wer verfolgt uns schon als Christen hier in Deutschland? Aber vielleicht sollten wir uns das etwas in Erinnerung behalten, dass es durchaus auch anders aussehen kann. Wieso habe ich dieses Beispiel benutzt? Nicht sehr schön, so gleich nach Weihnachten. Ich habe das benutzt, weil Vertrauen, weil Glauben mehr ist als nur ein ungewisses Gefühl. Vertrauen bedeutet nicht nur, dass ich ein paar christliche Tatsachen unterschreibe. Auch Glauben bedeutet nicht das, sondern Glaube, Vertrauen mündet in Taten. Ohne das, sagt der Schreiber des Jakobusbriefes, ist der ganze Glaube, das ganze Vertrauen sinnlos. Vielleicht denkst du jetzt, ich meine, das ist noch schlimmer als der erste Punkt. Das ist einfach zu schwer. Wie soll ich das bloß schaffen? Der nächste Vers, da ist noch einer im Hebräerbrief, der das Wort unmöglich benutzt, ist, glaube ich, die Antwort darauf. Im Hebräer 6, im 18. Vers, heißt es, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Die Zusage und der Eid können nicht geändert werden. Gott kann darin unmöglich lügen. Das gibt uns Mut, an dem festzuhalten, was uns gesagt ist. Das ist eine gute Nachricht. Hebräer 6, Vers 18. Zunächst ist das gesagt worden für Gemeinde in Verfolgung. Gemeinde in der Welt. Aber es gilt nicht nur für die Gemeinde, es gilt auch für den Einzelnen. Ich kenne nicht die Pläne, die du fürs nächste Jahr hast, die Herausforderungen, vor denen du stehen wirst. Ich weiß auch nicht, was Gott mit dir vorhat in den nächsten 12 Monaten. Es ist durchaus möglich, dass es nicht einfach sein wird. Aber ich möchte an einige Tatsachen erinnern, über die dieser Text hier spricht. Oft genug ist das Leben nicht so besonders sicher. Doch sagt der Schreiber hier im 19. Vers, unsere Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Das weist wieder mal zurück auf das Alte Testament. Es war nicht nur so, dass auf der Sünde der Tod bestand, sondern da gab es doch etwas anderes. Der Tempel war aufgeteilt in den Vorhof und dann in das Heiligste, in den die Juden normalerweise reingehen konnten. Und dann gab es noch einen kleinen Teil am Anfang, so wie hier. Das war das Allerheiligste. Im Gegensatz zu uns hier war da ein Vorhang, der das abgetrennt hat, sodass niemand hineinsehen konnte oder einfach hineingegangen ist. Der Grund dafür war der, dieser Teil war tatsächlich unzugänglich, denn wenn man das getan hätte, hätte der Tod gedroht. Nur der Hohepriester durfte ein einziges Mal im Jahr in diesen vorderen Teil hineingehen. Und wenn er dort hineingegangen ist, ist er nie sicher gewesen vorher, bin ich für Gott wirklich heilig genug? Komme ich da überhaupt wieder lebendig raus. Stellt euch mal vor, ihr geht zur Kirche und ihr seid nicht sicher, ob er wieder lebendig rauskommt. Also ich weiß nicht, ob sich sehr viele hier reintrauen würden, wenn das der Fall wäre. Aber so war das im Alten Testament. Was macht man denn, wenn derjenige, der reingegangen ist, tot umfällt? Kann man ihn nicht einfach liegen lassen. Das Problem ist, wer möchte dasselbe Schicksal erleiden? Da reinzugehen, um ihn rauszuholen. Deswegen, was die Juden intelligenterweise gemacht haben, die haben ein Seil um den Fußgelenk. Es kommt darauf an, wenn man zu viel Englisch spricht. Ich wusste nur das englische Wort gerade. Um das Fußgelenk rum machen. Und da war ein Seil dran. Und das hing raus. Und falls ihm tatsächlich da drin etwas passiert ist, konnte man ihn rausziehen. Aber der Schreiber hier sagt, wisst ihr was? Diese Zusage Gottes, die ist so sicher, dass sie direkt in die Gegenwart des lebendigen Gottes reicht. Was ist eigentlich zugesagt? Das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es eine Zusage gibt, die so sicher ist, dass wir ganz bestimmt sagen können, Gott lügt nicht. Das sind ein paar Dinge, die hier erwähnt werden. Im 14. Vers, das ist eine Aussage Gottes, Jesu. Das ist Aussage Gottes an Abraham. Ich gebe dir mein Wort, dass ich dich segnen und dir viele Nachkommen geben werde. Was Gott zugesagt hat dem Abraham, ist sein Segen. Das heißt Gottes himmlische Fülle, aber nicht nur himmlische Fülle, sondern viele Nachnamen, auch irdische Frucht. Eine großartige Zusage für die Leute der damaligen Zeit. Heute wird es ja nicht so wichtig genommen. Gottes Zusage, himmlische Fülle und auch irdischen Erfolg, Frucht, Segen. Der Vers 15 zeigt übrigens, was der Unterschied war zwischen dem Abraham und uns. Da heißt es, Abraham wartete geduldig, damit er das erhielt, was Gott ihm versprochen hat. Nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei Jahre, das waren Jahrzehnte. Er war so alt, dass menschlich gesehen es völlig undenkbar war, dass er noch Kinder hat. Wenn man das genau anschaut, ist der Segen, den wir zugesagt bekommen haben, erheblich größer als der Segen, den der Abraham zugesagt bekommen hat. Inwiefern ist er erheblich größer? Das nächste Kapitel sagt es dann sehr deutlich. Die Zusage, die Gott jetzt gesagt hat und dir bestätigt, ist, dass wir ein für alle Mal gerettet werden. Vers 24 und 25. Da heißt es, ich weiß es nicht genau, wie es bei Luther heißt, gute Nachricht heißt, dass wir völlig und endgültig gerettet sind. Für diejenigen, die Englisch können, da gibt es sogar ein Lied, das das zum Ausdruck bringt. Da steht im englischen Text, saved to the uttermost. Das heißt einfach, dass wir allumfassend gerettet sind. Nicht nur ein bisschen, sondern voll und ganz. Und das ist etwas, eine Wirkung, die die ganze Welt erfasst. Es ist eine Wirkung, wie man dann am Ende des Buches liest, im 13. Kapitel, die uns gleichzeitig auch garantiert eine Heimat im Himmel. garantiert Lohn, wenn wir ihm nachfolgen. Und sie garantiert in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was für Zusagen sind es? Davon spricht der Schreiber hier, wenn er sagt, es ist unmöglich, dass Gott lügt. All diese Zusagen sind Zusagen, die gelten. Nicht deswegen, weil wir gut sind, nicht mal deswegen, weil wir Nazarener sind, sondern es gilt deshalb, weil Gott gut ist, weil Gott sein Wort gegeben hat. Was für Zusagen. Wegen dieser Zusagen ist es sicherlich richtig, was der Hebräerbrief sagt im 15. Vers, im 13. Kapitel, ganz am Schluss. Durch Jesus wollen wir Gott in jeder Lage Dankopfer darbringen. In jeder Lebenslage Gott danken. Da haben wir tatsächlich einen Grund dafür. Ob es menschlich gesehen gut geht oder ob es schlecht geht. Deswegen, weil Gottes Zusagen an uns nicht beeinflusst werden. Was meint er? Damit lässt sich doch auch das nächste Jahr recht gut leben. Lässt sich recht mutig ins neue Jahr gehen. Und das wünsche ich euch, dass ihr daran denkt, ganz egal, wie die Situation aussieht, dass Gott unmöglich lügen kann, sondern dass er seine Zusagen einhält. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danke, dass du die Voraussetzung geschaffen hast, dass wir nicht jeden Tag, jede Woche, Jahr für Jahr Opfer bringen müssen, sondern dass du die Voraussetzungen geschaffen hast, dass wir ein für allemal gerettet sind. Danke, dass diese Grundtatsache nicht das einzige ist und dass deine Zusagen gelten, dass du bei uns bist, dass du uns segnest, jetzt und in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass wir auf diese deine Zusagen hin ins neue Jahr gehen können, in der Gewissheit, sie gelten und mit ihnen lässt sich gut leben. Wir danken dir dafür. Amen.